Bedingungsloses Grundeinkommen hatten wir das erstmal überschrieben. Und gestern haben wir noch auf die Schnelle so einen Untertitel gefunden zwischen gesellschaftlicher Vision und Realpolitik. Ich glaube, das macht so ein Spektrum auf. Diese Diskussion, wie sie geführt wird im Moment, ist äußerst facettenreich. Es geht einerseits von Menschenbildern über Gesellschaftstheorien bis hin zu sehr konkreten Ausführungsdetails, insbesondere was die Finanzierung anbelangt. Ich möchte mich in erster Linie sehr stark auf grundsätzliche Aspekte konzentrieren. Ausgehen will ich von einer Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen erstmal und da auch auf die Kritiker eingehen. Die Kritiker unterstellen den Grundeinkommensbefürworterinnen oft, dass das Grundeinkommen die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme sein soll. Ich glaube, das ist klar, die können damit nicht alle gelöst werden. Und ich wüsste auch nicht, dass es irgendeiner der Befürworter behauptet, dass man damit alle Probleme lösen kann. Jetzt zu einer grundsätzlichen Geschichte oder was mir so als Bild eingefallen ist oder als eine Fragestellung zum Grundeinkommen. In unserer Gesellschaft ist es eigentlich, glaube ich, weitestgehender Konsens, dass wenn man Haustiere hat, dass man diese Haustiere versorgt. Und dass die Versorgung dieser Haustiere, dass die Füllung des Fressnapfs, nicht davon abhängig ist, ob der Hund oder die Katze oder der Kanarienvogel irgendwas geleistet hat. Im Normalfall ist eben die Versorgung des Haustiers vollkommen selbstverständlich. Bei den Menschen gilt das scheinbar in unserer Gesellschaft nicht. Auch bei den Rentner und Rentnerinnen ist eigentlich das, was sie an Rente bekommen, abhängig von der Lebensleistung. Zumindest ist das erstmal so die offizielle Ideologie. Deshalb die Frage, hat der Mitmensch eigentlich wirklich weniger Lebensrecht als jedes Haustier? So präsentiert sich die Gesellschaft erstmal und das wäre für mich eben eine sehr zentrale Fragestellung, die mit dem Grundeinkommen zu tun hat. Die herrschende Ideologie vertritt die These eigentlich, dass die materielle Verwirklichung oder die Konsummöglichkeiten abhängig sind von der Arbeitsleistung. Wer viel arbeitet, gut arbeitet, qualifiziert arbeitet, der hat auch ein Recht, gut zu leben, der hat ein Recht, viel Geld zu verdienen. Diese Setzung ist eigentlich eine Grundlage so in der Gesellschaft, obwohl eigentlich auf der anderen Seite jeder weiß, dass die irgendwo an allen möglichen Ecken und Enden eben irgendwie nicht stimmt. Zu den Bedingungen, die da sind, um viel Geld verdienen zu können oder eine Arbeit überhaupt zu bekommen. Eine wesentliche Voraussetzung ist die Ausbildung. Und die Ausbildungschancen, das haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen wieder eine neueste PISA-Studie bestätigt bekommen, dass die in Deutschland ja nun extrem ungerecht verteilt sind, dass das sehr viel mit sozialer Herkunft zu tun hat, welche Ausbildungschancen die Leute haben. Darüber hinaus ist auch das, was man mit seinem Job, mit seiner Arbeit verdienen kann, unterliegt den unterschiedlichsten Einflüssen. Also das ist nicht nur die individuelle Leistung, sondern da spielen ganz viele andere Faktoren mit, wie wir wissen. Also Beziehungen, Konkurrenzverhältnisse im nationalen oder internationalen Bereich, auch das Geschlecht spielt da immer noch eine Rolle. Also es sind sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und nicht nur die Leistung des Individuums. Es hat auch was mit Alter zu tun, mit Gesundheitszustand. Diese allgemein verbreitete Volksweisheit, jeder ist seines oder jeder ihres Glückes Schmied, stabilisiert eigentlich Herrschafts- und Machtverhältnisse, indem sie eben Probleme individualisiert und gesellschaftliche Fragestellungen ausklammert. Jenseits dieser Einschränkungen, die ich dann aufgeführt habe, ist es aber doch so, dass die Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt bei der Verteilungsdiskussion und dass dabei nicht nach Inhalten der Arbeit gefragt wird. Also als einschlagendes Beispiel mit Waffen, die ich produziere. Im besten Fall werden sie nicht genutzt und im schlechten Fall zerstören sie Werte und Leben. Damit kann ich viel Geld verdienen, wenn ich Waffen produziere. Wenn ich Haus- und Pflegearbeit mache oder Erziehungsarbeit zu Hause leiste, damit kann ich in aller Regel kein Geld verdienen. Die Menschen, die diese Arbeit machen, was in der Regel Frauen immer noch sind, bleiben jetzt in dieser Beziehung abhängig und die Möglichkeit auf Selbstbestimmung, die sich auf die Arbeit gründet, diese Möglichkeiten haben sie eben nicht, die Menschen, die diese Arbeit machen. Also obwohl diese Leistungen sehr großen gesellschaftlichen Nutzen stiften, sind sie in der Gesellschaft kein Geld wert normalerweise. Auch da nochmal der Hinweis, dass sich da auch wieder eben geschlechtsspezifische Strukturen in der Gesellschaft spiegeln. Unsere Gesellschaft ist eine Warengesellschaft. Es wird weniger danach gefragt, was gebraucht wird. Oder beziehungsweise es ist ganz klar, dass sehr vieles gebraucht wird, sehr vieles erarbeitet wird, sehr vieles geleistet wird, was eigentlich nicht gebraucht wird. Nur so als Hinweis, die Werbung, die gemacht wird, also zumindest in dem Umfang und in der Art, wie sie gemacht wird, ist ganz bestimmt nicht gebraucht. Und da werden Milliarden umgesetzt in der Branche. Was anderes, was auch ganz bestimmt nicht gebraucht wird, sind Waren, die sich nicht reparieren lassen oder die eine Lebensdauer haben, die vielleicht nur ein Drittel dessen beträgt, was sie eigentlich betragen könnte, wenn man sie entsprechend der Möglichkeiten, die heute eigentlich da sind, produzieren würde. Solche Waren werden in dieser Form nicht gebraucht. Es würden eigentlich andere Waren gebraucht. Das sind jetzt so ein paar kritische Anmerkungen zu dem, wie die Gesellschaft hier funktioniert, strukturiert ist. Das bedingungslose Grundeinkommen kann diese Widersprüche noch nicht alle auflösen, aber ich denke, es hat einiges an Potenzial, um da vielleicht an der einen oder anderen Stelle was gerade zu rücken. Ein weiterer Aspekt so zur Analyse dessen, was in der Gesellschaft passiert, seit Jahrzehnten, letztendlich eigentlich schon immer in der ganzen menschheitlichen Geschichte, aber die Zunahme der Produktivität in den letzten Jahrzehnten hat es nochmal einen erheblichen Schub vielleicht in dieser Richtung gegeben. Die bewirkt meiner Ansicht nach, dass die gesellschaftlich notwendige Erwerbsarbeit abnimmt. Innerhalb des kapitalistischen Systems ist die Ausweitung der Möglichkeiten der Kapitalverwertung immer mehr an Grenzen. Die rein physischen Grenzen sind im Sinne des klassischen Imperialismus schon im 19. Jahrhundert erreicht gewesen. Und die Kapitalverwertungsmöglichkeiten im Dienstleistungsbereich, auch die stoßen deutlich an Grenzen. Also ich denke, die Privatisierungsbemühungen oder Bestrebungen, die es jetzt in den verschiedensten Bereichen gibt, also Bildung, Gesundheit, Pflegebereich, die sind auch ein Ausdruck dessen, dass die Kapitalverwertungsmöglichkeiten an anderen Stellen eben an Grenzen gestoßen sind und dass man da versucht, sich neue Möglichkeiten zu erschließen, das Kapital zu verwerten. Auch ein ähnlicher Zusammenhang, denke ich, besteht im Wachstum der Kapitalmärkte, dass eben da auch neue Anlagemöglichkeiten gesucht werden. Ein anderer Aspekt nochmal, um zu verdeutlichen, dass das Arbeitsvolumen real doch deutlich abnimmt, unabhängig jetzt von irgendwelchen Konjunkturzyklen. Die Statistiken über das Arbeitsvolumen in unserem Land seit 1960 ist eben durchgängig abnehmend. Der Trend ist vollkommen eindeutig, dass die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden insgesamt, also aller Erwerbstätigen zusammen, dass das deutlich abnehmend ist. Also in der alten BRD wie auch im neuen wiedervereinigten Deutschland ist das deutlich zu sehen. Aus ökologischen Gründen ist es ebenso angebracht, der Produktion oder der immer weiteren Ausdehnung der Produktion Grenzen zu setzen. So dass alles zusammen für mich sehr deutlich macht, dass mit einer Vollbeschäftigung unter den Bedingungen im traditionellen Sinne immer weniger gerechnet werden kann. Als weitere Faktoren, die das auch noch perspektivisch erschweren, kommt hinzu, dass ja auch die Erwerbsarbeitsquote der Frauen, also einerseits in der Vergangenheit zugenommen hat, aber noch lange nicht an der Grenze ist, dass die auch noch weiter zunehmen wird. Möglicherweise Verlängerung der Lebensarbeitszeit steht im Raum. Und jetzt international gesehen ein Immigrationsdruck besteht auch. Auch das sind zusätzliche Faktoren, die eine Vollbeschäftigung aller Erwerbsfähigen immer unwahrscheinlicher werden lassen. Das hat nun zur Konsequenz, dass die Erwerbsarbeit als Faktor, den gesellschaftlichen Reichtum zu verteilen, immer mehr in Probleme gerät. Dass es immer ungeeigneter ist, die Erwerbsarbeit als alleinigen Faktor zu nehmen, um den gesellschaftlichen Wohlstand zu verteidigen. Das sind jetzt so einige Aspekte, einige Widersprüche im System, die in Richtung eines Grundeinkommens gehen, die von den Grundeinkommensbefürwortern so angeführt werden. Eine andere Ebene ist nochmal, dass wenn eine ausreichende Existenzsicherung gegeben ist, dass es dann nochmal ganz andere Kräfte oder sehr viele Kräfte freigesetzt werden, dass Freiräume entstehen für sehr viele Aktivitäten. Sei es jetzt im künstlerischen, sozialen, ökologischen oder vielleicht auch in ökonomischen Bereichen. Dazu habe ich so quasi so eine Parallele zur Kommune gesehen. Bei uns in der Kommune über die gemeinsame Ökonomie gibt es ja sowas wie eine Grundsicherung. So unabhängig von der Arbeitsleistung der Einzelnen ist jeder über die gemeinsame Ökonomie abgesichert. Und ich denke, das ist der entscheidende Aspekt, dass wir Arbeitsbereiche aufbauen konnten und da auch eine gute Arbeit machen, ohne dass da eine entsprechende Bezahlung ist. Also sehr konkret, unsere Kindertagesstätte läuft seit 92 und wird eigentlich seit 92 bis vor einem Jahr, kann man sagen, eben fast nicht bezuschusst. Und trotzdem war da eben jetzt über 15 Jahre die Arbeit möglich, weil eben die Leute, die da gearbeitet haben, nicht darauf angewiesen waren, von ihrer Arbeit wirklich zu leben, sondern weil ihr Lebensunterhalt anders abgedeckt war. Genauso ist jetzt der neue Arbeitsbereich die Tagespflege, die wir haben. In so einer Aufbauphase ist es so, dass so ein Betrieb erstmal nicht ausgelastet ist, dass sich das eben langsam erst aufbaut und auch da sind die Einnahmen in dem Sinne noch nicht da wie für einen vollen Betrieb und trotzdem läuft die eben ohne, dass da jetzt ein großer Kapitalbedarf da ist. Auch das nur darüber, dass die Leute, die da die Arbeit machen, eben eine Absicherung haben, die woanders herkommt als aus ihrer konkreten Arbeit. Ein anderer Vorwurf oder Angst, die dem Grundeinkommen so immer entgegengehalten wird, wenn jeder ein Grundeinkommen hat, dann arbeitet ja niemand mehr. Also die Vorstellung, eigentlich ist der Mensch grundsätzlich faul und er muss zur Arbeit gezwungen werden, dass eben, wenn ich was essen will, dass ich da vorher auch was tun muss dafür. Es ist vollkommen klar, dass Menschen unterschiedlich aktiv sind, dass es welche gibt, die aktiver sind und andere, die weniger aktiv sind. Aber ich würde bestreiten, dass der Mensch generell faul ist. Eigentlich hat er ein Bestreben, sich auszudrücken und was zu tun. Und wenn jemand jetzt, sage ich mal, faul ist oder weniger aktiv ist, wie auch immer, dann hat das sicherlich sehr viele Ursachen. Und man kann das nicht jetzt einfach dann nach Kategorien gut und böse oder gut und schlecht oder was bewerten, sondern man muss gucken, dann was auch dahinter steht. Also die Ursachen dafür, ob jemand tätig ist oder weniger tätig ist, die haben sehr viele vielfältige physische, psychische oder soziale Ursachen. Das ist nicht das Verdienst des Einzelnen, jetzt besonders aktiv zu sein, sondern das steht in einem gesellschaftlichen und gesundheitlichen und sonst wie Zusammenhang. Man kann nicht davon losgelöst als ein Verdienst der einzelnen Person angesehen. Zumindest nicht nur, zumindest nicht ausschließlich. Nochmal eingehend auf Kritik an dem Grundeinkommen. Häufig wird so gegenübergestellt, dass Grundeinkommen ja eine falsche gesellschaftliche Forderung ist, die richtige Forderung, also jetzt insbesondere kommt das von Gewerkschaftsseite. Richtige Forderungen wären eben eine Forderung nach Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung. Das baut einen Widerspruch auf, den es für Grundeinkommensbefürworter, ja zumindest nicht für alle, würde ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken, auch nicht unbedingt gibt. Es gibt sehr viele Befürworter des Grundeinkommens, die durchaus sagen, Grundeinkommen in Zusammenhang mit Mindestlohn oder Arbeitszeitverkürzungen zu sehen und jetzt nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Zu sagen, wenn wir Grundeinkommen haben, braucht man keine Arbeitszeitverkürzung mehr oder so. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Entscheidender Punkt für mich bei der Grundeinkommensdiskussion ist zunächst mal die Bedingungslosigkeit. Nur dieser Weg der absoluten Bedingungslosigkeit verhindert eben, dass neue Repressionsapparate aufgebaut werden oder irgendwann mal aufgebaut werden könnten, dass Macht- und Herrschaftsstrukturen entstehen. Ich denke, der Bezug des Grundeinkommens darf eben nicht davon abhängig gemacht werden von einem Wohlverhalten, wie auch immer das dann definiert wird oder von irgendwelchen tagespolitischen Entscheidungen. Neben dem Grundeinkommen gibt es ja noch so Begriffe wie Bürgergeld und Grundsicherung und negative Einkommensteuer. Diese ganzen Begriffe in Abgrenzung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen, das Wesentliche ist eben die Bedingungslosigkeit. Es werden keine Voraussetzungen formuliert, um das beziehen zu können. Es setzt keine Arbeitsbereitschaft voraus. Es ist nicht nachrangig gegenüber irgendwelchen anderen Leistungen, die jemand hat, sondern das bedingungslose Grundeinkommen bekommt eben jeder und jede einfach aus ihrer Existenz heraus, unabhängig von allem anderen. Zu dem Punkt Finanzierbarkeit, da muss man jetzt ganz deutlich sagen, es gibt die verschiedensten Modelle und auch hier wird oft in der Kritik ein Modell herausgegriffen und gesagt, also wenn man das so finanziert, dann ist das was ganz Schlechtes. Deshalb ist man gegen das Grundeinkommen. Es gibt sehr unterschiedliche Modelle und insbesondere ist natürlich auch die Frage der Höhe des Grundeinkommens sehr entscheidend bei der Finanzierung, also wie teuer das Ganze wird. Es gibt, was ich so grob jetzt mal gefunden habe, zwischen 600 und 1500 Euro pro Mensch und Monat. Wobei bei manchen ist jetzt der Betrag für alle Menschen gleich. Manche differenzieren dann nochmal, dass Kinder irgendwie einen verminderten Satz nur bekommen. Wenn man da sich mit beschäftigt oder da auch eine Kritik sieht oder liest, dass man da auch nochmal genau hingucken muss, was da zugrunde gelegt wird oder um welche Form des Grundeinkommens, welche Höhe, was da drin ist. Also ist da eine Krankenversicherung mit drin oder wird das irgendwie extra geregelt? Also da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Klar ist die Höhe ein sehr entscheidender Punkt, aber wenn ich jetzt mal so ganz defensiv damit umgehe und argumentiere, also selbst wenn ich ein Grundeinkommen in der Höhe des derzeitigen Hartz-IV-Satzes annehmen würde, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen in dieser Höhe, in dieser geringen Höhe, die viel zu niedrig ist meiner Ansicht nach, wäre das gegenüber den derzeitigen Verhältnissen ein Riesenfortschritt. Also die Armut der Menschen wäre damit nicht beseitigt, aber die Leute müssten eben keine Existenzangst mehr haben, dass ihnen dieses Geld, was Hartz IV bedeutet, dann auch noch gekürzt wird oder bis hin zu ganz gestrichen wird. Also deshalb wäre auch so ein niedriger Satz durchaus schon gegenüber den derzeitigen Verhältnissen ein Fortschritt. Dann nochmal ein bisschen enger zur Finanzierung. Das Grundeinkommensmodell ist ein sehr weitgehender gesellschaftlicher Gegenentwurf. Das ist ein gesellschaftlicher Gegenentwurf, der zumindest eine Reform, die ein gewissen revolutionäres Potenzial hat oder zumindest haben könnte. Insofern ist es dann auch nicht verwunderlich, dass so eine Finanzierung so eines Modells nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt werden kann. Dass meiner Ansicht nach die Finanzierung auch gar nicht eine Sache sein kann, die man mal aufstellt und mal durchrechnet und dann hat man die Finanzierung für so ein Modell, sondern diese Finanzierung ist, wie auch an anderen Stellen, eigentlich immer eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, also wer sich wie einbringt oder auch gesellschaftlich durchsetzen kann. Also es ist keine Frage, mal einfach die Finanzierung für dieses Modell aufzustellen. Aber das gesellschaftliche Kräfteverhältnis bestimmt genauso die Finanzierung von anderen Sozialleistungen, also die Grundsicherung oder das Arbeitslosengeld II oder ein Mindestlohn. Auch die sind von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen abhängig. Insofern unterscheidet sich das prinzipiell jetzt dann auch gar nicht von dem, was das Grundeinkommen anbelangt. Ich wollte nicht jetzt irgendwelche großen Zahlenrechnereien hier vorführen. Ich habe nur so 2, 3 Zahlen. Also das Modell nach dem Ministerpräsident von Thüringen, von dem Althaus, das sieht ein sehr geringes Grundeinkommen vor gegenüber anderen, zum Beispiel gegenüber Götz Werner. Das Althausmodell geht von 600 Euro aus plus 200 Euro Krankenversicherung für jeden. Und da ist das dann veranschlagt, dass das Ganze 583 Milliarden kosten würde. Also das ist jetzt nicht so zu vergleichen oder gegenzurechnen, nur um in Größenordnung zu benennen, dass heute im gesamten Sozialbereich auch eine Umverteilung stattfindet in Höhe von 735 Milliarden. Sieht man, dass das durchaus Größenordnungen sind, die jetzt nicht so sind, dass die alles andere sprengen. Da gibt es schon auch Beziehungen oder Möglichkeiten, dass das nicht von vornherein vollkommen unrealistisch ist. Eine andere Zahl, die ich vor kurzem jetzt gelesen habe, da wurde behauptet, dass im Moment jedes Jahr wohl 170 Milliarden vererbt werden. Also das ist ja auch eine riesige Zahl. Wenn man sowas dann auch eventuell zur Finanzierung heranziehen würde, könnte da schon auch einiges möglich werden. Jetzt nochmal zu den Finanzierungsmodellen. Der Götz Werner, der Chef von der DM-Drogeriekette, der tingelt ja durch alle Talkshows und wird von einer Zeitung zur anderen weitergereicht und von einer Sendung zur nächsten. Der ist mit seinem Finanzierungsmodell deshalb sehr populär und in aller Munde und dagegen richtet sich auch viel Kritik zu dem, was er so vorschlägt. Sein Finanzierungsmodell geht davon aus, dass die gesamte Finanzierung des Grundeinkommens über eine Mehrwertsteuer erfolgen soll. Ein also ganz extrem erhöhter Mehrwertsteuersatz. Ich glaube, er spricht ja von 50% Mehrwertsteuer auf alles. Er hat das dann auch irgendwie durchgerechnet. Also damit wäre auch sein Grundeinkommen, das bei 1500 Euro liegt. Also das ist eher so auf der anderen Seite der Skala, also eines der Modelle, die sehr hoch liegt. Also das wäre darüber zu finanzieren. Dagegen alles über Mehrwertsteuer zu finanzieren, gibt es natürlich insbesondere aus der Linken dann ganz heftige Kritik. Klar, dass das bedeutet, wenn man alles aus Mehrwertsteuer finanziert, dass die Bevölkerungsteile die ihr gesamtes Einkommen, wo auch immer es herkommt, verkonsumieren müssen, weil es eben so gering ist, dass die dann eben proportional gesehen besonders stark an der Finanzierung beteiligt werden, während diejenigen, die so viel haben, dass sie gar nicht alles verkonsumieren können, dass die für den Teil, wo sie nicht konsumieren, wo sie was anderes mitmachen, quasi steuerlich befreit wären von der Finanzierung. Also insofern ist diese Kritik auf jeden Fall berechtigt. Trotzdem würde ich dem auch nochmal zwei, drei Aspekte entgegensetzen. Also einerseits eine erhöhte Konsumbesteuerung macht unter ökologischen Aspekten ja durchaus auch einen Sinn. Eine zweite Sache, und das schlägt, soweit ich weiß, der Götz Werner, glaube ich, auch selber vor, dass man die Mehrwertsteuer ja auch differenzieren könnte. Also heute haben wir ja diesen verminderten Satz von 7% für die Lebensmittel und 19% für sonstige Güter. Diese Differenzierung könnte man ja auch noch weiter ausbauen. Man könnte sagen, für Luxusgüter liegt der Satz eben ein Stück höher und für Grundbedarfsgüter liegt er eben ein Stück weiter unten. Dadurch könnte man diesen Effekt, den ja von Kritikern angeführt wird, ein Stück weit abmildern. Und was für mich nochmal ganz wesentlich ist, auch das wird immer so gegeneinander diskutiert, als ob es nur das eine oder nur das andere gibt. Also ob es nur das Modell Götz Werner gibt. Man finanziert alles über die Mehrwertsteuer und dass daneben nichts anderes stehen kann. Also es ist ja durchaus denkbar, dass man zwar einen großen Teil über eine Mehrwertsteuer finanziert, aber trotzdem auch höhere Steuern auf Vermögen oder hohe Einkommen hat. Man muss ja nicht, wenn man die Mehrwertsteuer erhöht, automatisch dann die Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer dann abschaffen. Also das kann man durchaus auch miteinander kombinieren. Ein ganz anderes Finanzierungsverfahren, was jetzt in den 90er Jahren, also in den 90er Jahren haben das die Sozialhilfeinitiativen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen, glaube ich, die haben diesen Ansatz somit erarbeitet, das TKAF-Modell, also alle bekommen ein Grundeinkommen und das Einkommen, was ich zusätzlich über das Grundeinkommen hinaus habe, das wird zur Hälfte versteuert. Also da muss ich 50% Steuern drauf zahlen. Auch das Modell ist irgendwie durchgerechnet worden und kommt dann von den Größen her, zeigt das, dass das irgendwie rein von den Zahlen her machbar wäre oder darüber finanzierbar wäre. Wobei bei diesem Modell wie bei allen anderen und bei auch allen Gegenrechnungen, die aufgemacht werden, ist so ein ganz großes Manko oder das liegt in der Problematik der Sache. Ich kann ja jetzt Steuersätze errechnen und kann dann rechnen, wie viele Milliarden dann dabei rumkommen. Aber die Effekte, die das jeweils hat, wenn die eine Steuer hochgesetzt wird oder runtergesetzt wird, was das für den Umsatz bedeutet oder wie sich dann die Menschen verhalten und dass dann die Zahlen vielleicht nach dieser radikalen Steueränderung dann ganz anders aussehen, das, denke ich, bleibt immer ein ganzes Stück weit Spekulation. Deshalb sind diese ganzen Rechnereien zwar ganz interessant oder können zeigen, prinzipiell ist sowas denkbar, aber sie sind in keinem Fall eine Voraussage dessen, was passieren würde, wenn man das nun wirklich so oder so umsetzen würde. Weil man diese weiteren Effekte, wenn man den Steuersatz so radikal ändert, das hätte entscheidende Verhaltensänderungen zur Folge, die dann diese ganze Rechnerei auf den Kopf stellen würden. Deshalb würde ich mich da nicht unbedingt so rein vertiefen, da zum heutigen Zeitpunkt viel Energie und Kraft reinzustecken. Wie auch immer die Finanzierungsmodelle im Einzelnen aussehen, es ist klar, irgendwer muss bezahlen. Das ist auch nochmal so ein Grundsatz, wenn man sowas vorhat wie ein Grundeinkommen. Also Sinn des Grundeinkommens, muss man sich ja nochmal klar machen, ist eigentlich eine weitgehende Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Und das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Entweder ich will das, dann muss es finanziert werden, wie auch immer, ob mit Grundeinkommen oder mit was anderem. Oder ich will es sowieso nicht, dann gut, dann brauche ich mich auch über die Finanzierung keine weiteren Gedanken zu machen. Also hier kommt es erstmal darauf an, so eine Umverteilung überhaupt zu wollen. Und dann kommt es auf die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse an, was da umsetzbar ist, in welcher Form. Klar, die Höhe des Grundeinkommens ist natürlich dann ganz entscheidend dann auch für den Finanzbedarf. Und die anderen Modelle sozialer Absicherung müssen genauso finanziert werden. Also die haben auch Finanzierungsprobleme. Also wenn ich in einer anderen Form eine weitergehende soziale Absicherung will, habe ich Finanzierungsprobleme auch. Eine Ebene der Kritik kommt nochmal zu einem Aspekt, den ich vorher genannt hatte. Also diese Sache, die Arbeit wird knapper. Also durch die Zunahme der Produktivität wird das Arbeitsvolumen immer knapper. Die Arbeit wird weniger, die Arbeit geht aus. Da gibt es auch Leute, die dem widersprechen, dieser These, dass also nicht die Arbeit insgesamt ausgeht, sondern nur die Arbeit, die bezahlt werden soll oder bezahlt werden kann oder gesellschaftlich eben bezahlt wird. Wenn ich mal davon ausgehe, dass das richtig ist, dass die Arbeit an sich gar nicht ausgeht, sondern dass nur die Arbeit ausgeht, die bezahlt wird, dann ist die Frage, dass die nicht bezahlte Arbeit, die heute nicht bezahlte Arbeit in einer kapitalistischen Welt bezahlt werden kann, dass ich das auch sehr in Frage stellen würde. Zum Beispiel eben die Haus- und Pflegearbeit, da kann man keinen Profit draus ziehen, wenn man es jetzt kapitalistisch organisieren will. Und wenn der Staat sie bezahlen sollte, die Hausarbeit oder die Pflegearbeit oder beides, auch dann hätte ich wieder das Problem einer Umverteilung. Auch dann würde sich das Problem stellen, woraus soll der Staat das dann finanzieren? Auch da hätte ich dann wieder das gleiche Finanzierungsproblem. Also wenn ich das als Ziel setze, dass diese Arbeit der anderen Erwerbsarbeit gleichgestellt wird, komme ich um die Finanzierungsfrage auch nach diesem Modell nicht drumherum. Wenn keiner mehr arbeiten muss, weil alle eine Grundsicherung haben, dann ist die Frage, wer macht eigentlich noch die Drecksarbeit? Die bleibt ja dann liegen, weil wenn ich sowieso schon eine Grundsicherung habe, dann mache ich diese Arbeit ja nicht mehr. Die Arbeit wird nur gemacht, weil die Leute eben, so wie es heute organisiert ist, eben dazu gezwungen sind, um zu existieren. Das ist auch eine beliebte Gegenargumentationskette. Dem würde ich entgegenhalten, dass innerhalb eines Marktmechanismus gedacht, dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Im Gegenteil, das hätte sogar einen schönen Nebeneffekt, dass diese Drecksarbeitern eben endlich anständig bezahlt werden müsste. Ne? Also innerhalb des Marktsystems. Insofern müsste es eigentlich für alle, die innerhalb des Marktsystems denken und das hochhalten, müsste das also eigentlich dann eher ein Grund sein, für ein Grundeinkommen zu sein. Weil dann eben eigentlich die Marktbedingungen an dieser Stelle ein Stück weit mehr verwirklicht werden. Weil zwischen den Marktteilnehmern, was ja ein Markt normalerweise unterstellt, eben auch eine Gleichheit herrschen muss. Also eine Kräftegleichgewicht sein muss. Und das würde dann durch die Grundsicherung eben ein Stück weit hergestellt, dass nicht einzelne Leute dazu gezwungen sind, zu jeglichen Bedingungen jegliche Arbeit zu verrichten. Wenn man das anders organisiert als über den Markt, dann dürfte es erst recht kein Problem sein, wer die Drecksarbeit macht. Denn dann müsste es ja irgendwelche Institutionen oder Organe oder Prozesse in der Gesellschaft geben, die den Wert der Arbeit irgendwie anders als über den Markt rausfinden. Und dann könnte man ja auch die Drecksarbeit per Einigungsprozess oder wie auch immer dann höher bewerten. Also insofern, dass die Drecksarbeit dann nicht mehr gemacht wird, ist meiner Ansicht nach keine zwingende Folge des Grundeinkommens. Wenn der Arbeitsanreiz, Geld zu verdienen, verloren geht, auch das wird so als ein Problem gesehen, wenn es weniger Anreiz gibt, Geld zu verdienen, dass das ein Problem darstellt, also auch in Richtung, dann wird weniger gearbeitet, dem könnte ich auch aus einer anderen Sichtweise was Positives abgewinnen, weil man eben nur so arbeitet oder nur das arbeitet und nur das produziert, was gebraucht wird und nicht das, was Geld bringt. Also wenn nicht das Geld verdienen der Anreiz ist für eine bestimmte Arbeit, sondern wirklich der eigentliche Wert der Sache, der Gebrauchswert der Sache dazu führt, dass irgendeine Arbeit gemacht wird, weil man die Sache oder das Produkt oder die Dienstleistung nun wirklich haben will. Soweit grundsätzliche Überlegungen dazu. Für mich ist das Grundeinkommen keine tagespolitische Forderung. So im Sinne von, dass der Bundestag demnächst oder nach der nächsten Wahl oder was sowas beschließt, sondern es ist eher ein langfristiges neues Ziel, wobei aber es insofern auch eine tagespolitische Bedeutung haben kann, weil ich, wenn ich dieses Ziel verfolge, die Tagespolitik an diesem Ziel auch messen kann. Also ganz konkret in Bezug auf die Höhe des Hartz-IV-Satzes, eben dass der nach oben geht oder dass die Repressionen, denen Arbeitslose unterliegen, dass dieser Repressionsapparat ein Stück weit abgebaut wird. Das wären eventuell ganz kleine tagespolitische Entscheidungen, die in Richtung eines Grundeinkommens gehen würden oder mit einem Grundeinkommen eben zu vereinbaren wären. Zwei Bemerkungen noch. Grundeinkommen ist keine Geschichte, die jetzt nur eine deutsche Wohlstandsüberlegung ist, sondern es ist durchaus ein internationales Thema, so auf jeden Fall in den Nachbarländern, in den deutsch- oder teilweise deutschsprachigen Ländern, in der Schweiz und in Österreich, aber auch in Brasilien, Namibia oder auch in Alaska ist Grundeinkommen ein Thema, beziehungsweise in Alaska, soweit ich weiß, ist es sogar auch in einer gewissen Form schon umgesetzt, wobei es da aus den enormen Öleinnahmen auch finanziert wird. Zentrale Frage in der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich, oder die zwei zentralen Fragen, erstens mal, kann oder soll kapitalistisch organisierte Erwerbsarbeit künftig noch der zentrale Maßstab zur Verteilung des gesellschaftlich geschaffenen Wohlstands sein? Zweitens, wollen wir bei der Verteilung des gesellschaftlich geschaffenen Wohlstands möglichst weitgehend auf Herrschaftsstrukturen verzichten? Zentral ist nicht die Frage nach der Höhe oder der Finanzierbarkeit, zentral ist die Frage nach der gesellschaftlichen Vision, die man hat.